Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Dieser Freitag ist kein bunter, sondern der Black Friday. Und als solcher kündigt er sich schon seit Tagen an. Die Mailboxen sind voll wie nie und auch die Zeitungen sind prall gefüllt mit Beilagen, mit entsprechenden Angeboten. Heute soll konsumiert werden. Das haben wir uns wie den Halloween bei den Vereinigten Staaten abgeguckt. Dabei wäre es doch vielleicht interessanter, sich mit anderen Bedeutungen von Black zu beschäftigen, dachte sich das Center for Literature Burghülshoff bei Münster und hat für morgen zu einem Black Saturday eingeladen. Gleich mehr dazu. Und ausgerechnet am Black Friday, dem Fest der Consumer Elektronik, teilt die Photokina mit, dass es sie künftig wohl nicht mehr geben wird. Jedenfalls wird sie ausgesetzt und der geplante Termin für 2022 gestrichen. Schwarzblende, also für die weltweite Leitmesse der Bildtechnik, die nicht nur neue Geräte zeigte, sondern auch Forum war für die Diskussion über die Bildproduktion und Rezeption. Ich habe kurz vor der Sendung mit Steffen Siegel gesprochen. Er ist Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Und ich habe ihn gefragt, wie wichtig denn die Photokina war, nicht nur als Handelsplatz, sondern eben auch als Forum.
Ich denke, die Messe war sehr wichtig. Sie war übrigens noch in einem anderen Sinne eine Leitmesse. Es gibt schon in den ersten Ausgaben und dann viele Jahrzehnte lang auch ein Begleitprogramm, was ganz ausdrücklich den Bildern gewidmet war, sogenannten Bilderschauen. Und das war, denke ich, schon ein Ort, an dem sich für viele Jahrzehnte die Fachwelt und eigentlich auch das große Publikum eingefunden hat. So gesehen ist es heute eine sehr schlechte, sehr traurige Nachricht.
Ja, von dem legendären, muss man sagen, Leo Fritz Gruber organisiert worden bis 1980. 1950 ist die Messe ja gegründet worden, also auch eine Art Bildbetrachtungsschule für die Nation?
Das war sie ganz bestimmt, vor allem wenn wir daran denken, dass in den erfolgreichsten Jahren Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern nach Köln gefahren sind, um die Messe zu sehen. Ich denke aber auch, dass es durchaus charakteristisch ist, dass jetzt diese Nachricht hereinkam, war nicht so wirklich überraschend. Wenn wir ganz ehrlich sind, in den letzten Jahren gab es doch sehr viel Durcheinander. Es wurde umgeplant, es wurde neu geplant. Es war die Frage, soll sie jährlich stattfinden, alle 2 Jahre, soll sie im Frühjahr stattfinden oder im Herbst. Und das alles waren keine guten Zeichen dafür. Es war klar, hier bewegt sich etwas und diese Nachricht jetzt setzt eigentlich einen Schlusspunkt unter eine in den letzten Jahren sehr schwierige Entwicklung.
Aber das ist ja eine merkwürdige Situation. Wir befinden uns sozusagen gerade in einer Phase extremster Bildproduktion. Unsere Welt ist vollgestopft mit Bildern. Das Internet ist eigentlich mittlerweile als Kommunikationsmedium auch hauptsächlich ein Bildtransporteur geworden. Wie kann denn es sein, dass in dieser Situation die weltweit führende Messe für die Bildproduktion, dass ihr die Puste ausgeht?
Ja, ich denke, das hat viel damit zu tun, dass der professionelle Anspruch, den eine solche Messe ja doch repräsentieren will, gar nicht der Anspruch ist, den diejenigen haben, von denen Sie gerade sprechen. Nicht? Dass es eine milliardenfache Produktion von Bildern jede Stunde gibt, das ist, denke ich, offensichtlich. Braucht man auch kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass sich das noch weiter vergrößern wird. Aber das hat mit dem doch sehr professionellen Anspruch, den eine solche Messe vertritt, ja nicht unbedingt etwas zu tun. Es gibt das schöne Bild vom Poor Image, vom einfachen oder vielleicht sogar armen Bild. Hito Steyerl hat es geprägt. Und damit geben wir uns doch in aller Regel zufrieden. Wir brauchen für unsere tägliche Kommunikation, sagen wir im Handy, sagen wir im Internet, nicht wirklich professionell hergestellte Bilder. Da geht es auch viel schneller, viel einfacher.
Ja, aber diese Fotos sind ja stark bearbeitet und unglaublich toll in der Oberflächengestaltung. Wenn man sich bei Instagram umschaut, da versucht ja jeder ein höchstes Niveau der Bildproduktion zu erreichen, jetzt einfach was die Technik angeht und die technische Aufbereitung. Aber ist da mittlerweile vielleicht einfach auch die Technik der Bildproduktion von den Geräten, mit denen man die Bilder ursprünglich mal gemacht hat, also Objektive und natürlich Sensoren, die lichtempfindlich waren, ist das weggerutscht sozusagen in die Software?
Ich würde sagen, ja. Es gibt doch dieses schöne Bild, dass beim Starten eines Mittelklassewagens heute mehr Rechneroperationen stattfinden als beim Start der Mondlandefähre vor so und so vielen Jahrzehnten. Ich denke, das kann man vergleichen mit dem, was wir heute mit der Fotografie erleben. Unsere Kameras, die wir in den Handys einfach immer mit uns haben, sind inzwischen so leistungsfähig geworden, dass damit tatsächlich auch sehr professionell gearbeitet werden kann. Dass das jetzt noch nicht gleich professionelles Equipment bedeutet, ist, denke ich, auch klar. hat aber durchaus für viele erreicht, was es erreichen soll.
Wo wird denn die ja offensichtlich höchst notwendige Reflexion über Bildproduktion und Bildbetrachtung dann künftig stattfinden?
Ja, sie wird dort stattfinden, wo sie auch bisher schon stattfand. Es ist ja nicht so, dass die Photokina da ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Es gibt andere Messen, ganz klar, zum Beispiel die Paris Photo, die jedes Jahr im November stattfindet, in Paris, wie der Name sagt, die natürlich nicht auf Fototechnik, sondern auf Fotokunst vor allem sich spezialisiert hat. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer solcher Messen. Wir können aber natürlich auch, sagen wir, an die IFA in Berlin denken, die ja auch in diesem Sinne an die Konsumenten und an das an Equipment denkt. Aber ich denke, dass sehr vieles inzwischen in Foren stattfindet, im Internet, und wir diese Idee der Messe nur noch dann wirklich interessant finden, wenn wir dort etwas lernen, etwas sehen können, was wir nicht auch vorher schon im Internet gefunden hätten.
Fotografieren hat sich verändert. Steffen Siegel über die Photokina, die heute mitteilt, dass sie ausgesetzt wird auf unbestimmte Zeit und künftige Messetermine derzeit nicht geplant sind. Geplant ist für morgen, dem konsumorientierten Black Friday, einen kulturellen Black Saturday entgegenzusetzen. Zum Online-Festival Kultur statt Konsum lädt das Center for Literature Burghülshoff ein. Dabei ist auch die Schriftstellerin Jackie Thome, die ich gefragt habe nach der Verknüpfung der Themen Konsum und Rassismus im Titel des Festivals Black Friday.
Ich glaube, hier wurde die Chance genutzt, ein tolles Wortspiel zu nehmen, weil Black Friday hat sich als Begriff so unglaublich schnell durchgesetzt, fand ich, in den letzten Jahren. Und die Veranstalter haben sich gedacht, Black Saturday ist doch ein toller Begriff, der sich vielleicht genauso schnell durchsetzt für ein Festival mit Künstlern und Performern und allen möglichen Leuten of Color. Finde ich eine gute Idee.
Ja, es geht darum morgen, wie Menschen leben, die nicht weiß sind in unserer Gesellschaft. Damit beschäftigt sich dieses digitale Festival, und das ist ja eigentlich auch Ihr Thema. In Ihrem letzten Roman, Im Brüder zum Beispiel, geht es um zwei Söhne eines senegalesischen Gaststudenten der DDR. Das hat auch was mit Ihrer Autobiografie zu tun. Wie müssen wir uns denn heute eigentlich die unterschiedlichen Identitäten konstruieren? Sind da Schwarz und Weiß noch die Merkmale, die herausragend sind?
Es ist so, dass man gerade in diesem Jahr, also im jetzt vergangenen Jahr 2020, wahnsinnig viel darüber gesprochen hat. Auch wegen Black Lives Matter. Also ich wurde noch nie so viel zu meiner Herkunft gefragt wie in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe eigentlich, als ich klein war, ich bin ja jetzt nicht so jung, als ich klein war in den 70ern und 80ern, eher das Gefühl gehabt, dass es immer weniger relevant ist oder immer weniger ein Thema, dass andere Themen viel wichtiger werden. Das war aber, da habe ich mich aber geirrt. Da habe ich auch es kommt auch immer drauf an, wo man lebt, was man für eine Lebensrealität hat. Ich habe also das Glück gehabt und den Komfort, sehr wenig mit Rassismus direkt konfrontiert worden zu sein, also mit Aktiven. Und jetzt ist dieses Thema wieder in aller Munde und es bewegt sich auch jetzt gerade ganz viel.
Weiß wird auch bei diesem Festival nicht mehr als Hautfarbe verstanden. Verliert die Hautfarbe an Bedeutung, weil die Zustände und die Identitäten mittlerweile viel komplexer sind?
Man spricht über Hautfarbe als soziales Phänomen und nicht mehr als optisches in dem Sinn. Aber selbstverständlich ist es noch so, dass Leute unterschiedlich aussehen, dass aber People of Color viel mehr Leute und Menschen umfasst als pur nur Leute mit einem afrikanischen Background.
Mit Black Lives Matter ist die Frage der Diskriminierung, des Rassismus nochmal so ganz groß in die öffentliche Diskussion gekommen. Machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass durch die Corona-Pandemie, durch die Einschränkungen, die es auch gibt dadurch, aber auch dadurch, dass die Themenlage natürlich eine ganz andere geworden ist, Black Lives Matter jetzt etwas in den Hintergrund gerät?
Nee, die Corona-Pandemie, die betrifft uns ja alle. Das bedeutet, das ist nicht ein Thema, das andere Themen an den Rand drückt, sondern das über allen Themen im Moment steht, weil es tatsächlich auch jeden betrifft.
Jackie Thome über Black Saturday, Kultur statt Konsum, morgen und übermorgen im Netz, eine Veranstaltung der Burghülshoff. Online-Veranstaltungen wie dieses Festival, das ist derzeit das, was man Kultur nennt. Das ist nicht immer befriedigend für die, die zugucken oder zuhören, aber genauso wenig für die auf der anderen Seite, für die Künstlerinnen und Künstler. Sie studieren ein über Wochen und proben, lassen Spannungsbögen entstehen, bereiten sich auf die Premiere vor, und die müssen sie dann absagen, weil der November doch nicht reichte als Lockdown. Und das wird uns vermutlich noch ein paar Lockdowns weiter so gehen. Das Anhaltische Theater in Dessau, das wehrt sich nun gegen solche Frustrationen und macht aus den verbotenen öffentlichen Veranstaltungen kurzerhand professionelle Treffen. Und so fand gestern in Dessau eine Uraufführung statt, ohne Publikum, aber mit Presse. Michel Descartes' Nachts im Ozean, dessen Premiere vor Publikum am kommenden Mittwoch geplant war, aber wegen der Verlängerung des Lockdowns eben nicht stattfinden kann. Eberhard Spreng war im Theater.
Man blickt von der Bühne in den leeren Saal des gewaltigen Anhaltischen Theaters. Das kleine, nur aus Kritikern und Produktionsbeteiligten bestehende Publikum sitzt auf der Hinterbühne und blickt auf ein Großaufgebot an von blütenweißen Tüchern verhängten Figuren. Und dann streifen drei schwarz verhüllte Gestalten zwischen den Raumkörpern umher. Und das sieht ein wenig so aus, als habe sich Belphegor in dreifacher Ausfertigung aus dem Louvre ins Theater verirrt. Zumal die Figuren aus dem Eingangsbild im Verlauf der Aufführung eine nach der anderen enthüllt werden und sich als Grazien, Madonnen, Torso, Büsten auf Säulchen und Löwenskulpturen entpuppen, so als wäre der Schauplatz das Depot eines Museums, insbesondere der Antike. Was aber dann erzählt wird, und zwar in einer Folge von drei langen Monologen, führt in die Gegenwart des globalen Kulturbetriebs.
Alles begann mit einem Anruf aus Montevideo. Nestor Cáceres, Direktor des Teatro Nacional, ein gleichermaßen intelligenter wie grimmiger Mann beim Apparat, und bat mich, ein Theaterstück über den Untergang der Admiral Graf Spee im Rio de la Plata zu schreiben.
Niklas Herzberg windet sich, verklemmt, selbstgefällig, in seinem schwarzen Satinanzug, wenn er von der Reise des noch jungen Dramatikers Moskowitz nach Montevideo erzählt, von seiner Ankunft im Hotel und seinem Spaziergang in Richtung auf das Teatro Nacional, in dem am Abend die Uraufführung seines Stücks »Nachts im Ozean« stattfinden soll. Beunruhigend ist allerdings, dass er an der im vorangegangenen Mailverkehr angegebenen, ebenso wenig wie an der in Google Maps verzeichneten Adresse das Teatro Nacional vorfindet. Moskowitz ist dabei, aus dem wirklichen Leben in ein Paralleluniversum abzugleiten. Im zweiten Monolog wird Moskowitz von Nightingale beschattet, die Laura Eichten auch in schwarzer Satinkleidung spielt. Sie sieht in ihm einen gefürchteten Geschäftemacher, der in illegale Rohstoff-, Waffen-, Immobiliengeschäfte und Raubkunstdeals verwickelt ist und dabei als Tarnung Kulturveranstaltungen des Goethe-Instituts benutzt.
Ich folgte Moskowitz mal in Sichtweite, mal mit langer Leine, im Abstand von 70, 80 Metern. Immer wieder öffnete er Google Maps und navigierte sich Richtung Süden, als würde er auf etwas zusteuern. Als hätte er ein geheimes Ziel.
Im letzten der drei Monologe erklärt der Direktor des Teatro Nacional, Nestor Cáceres, verkörpert von Roman Welzin, seine Version der Ereignisse. Und auch diese sind nur in Bruchstücken und flüchtigen Momentaufnahmen mit denen der anderen Figuren kompatibel. Die behauptete Premiere hat vielleicht gar nicht stattgefunden. Und er ist vielleicht auch gar nicht der Direktor des Nacional. Und dann ist da ja auch noch ein mysteriöser Mann aus Abu Dhabi namens Atani, von dem immer wieder mal die Rede ist. Michel Descartes entwickelt drei Wahrnehmungswelten, in denen so etwas wie eine Wirklichkeit, auf die sich die drei Figuren und mit ihnen das Publikum einigen könnten, nicht existiert. Es entsteht eine Traumwelt aus Sinneseindrücken und Projektionen, ein Surrealismus, bei dem jede der drei Erzählungen völlig realistische Ereignisse, Wahrnehmungen und Gefühlselemente schildert.
Sehen Sie die Dame dort vorn? Sagte ich und zeigte auf das andere Ende der Bar. Schauen Sie in Ihre Augen. Sagte ich zu dem Kurator, der sich nun umdreht. Ich habe diese Augen vor einigen Monaten zum ersten Male gesehen und kann mich seitdem nicht mehr dagegen wehren.
Versuchsanordnungen wie dieser doch sehr prosaische Theatertext, in denen der Autor seine Gestalten wie Figuren auf dem Schachbrett bewegt und willkürlich in Situationen seiner Fantasie schickt, sind auf der Bühne immer dann interessant, wenn sich die Figuren plötzlich gegen das Schicksal wenden, das ihnen der allmächtige Autor auferlegt. Wenn der Deal nicht aufgeht und sich die Wirklichkeit der Figuren gegen die Fiktion der Geschichte stellt. Das passiert in Descartes Nachts im Ozean nicht, allein schon, weil das metaphorisch auf die Welt der Museen verweisende Bühnenbild ins diffus Symbolische führt. So wird aus dem Spiel Spielerei. Und doch schlägt etwas aus der Motivwelt des Stücks in die Wahrnehmung dieses Abends am Anhaltischen Theater. Wenn man aus dem leeren Theater ins ausgestorbene abendliche Dessau heraustritt, ist man nicht ganz sicher, ob hier gerade, genau wie in Montevideo, eine Uraufführung stattgefunden hat.
Mehrfach Unwirkliches im Theater. in Dessau. Eine Theaterpremiere, jedenfalls sowas Ähnliches. Michel Descartes, Nachts im Ozean. In Kuba eskaliert gerade die Auseinandersetzung zwischen der Regierung und jenen, die diese für untragbar halten. Aus Protest gegen ein Schnellgerichtsurteil, das einen oppositionellen Rapper ins Gefängnis brachte, sind Aktivisten des Künstlerkollektivs Movimiento San Isidro bei dem Hungerstreik in einen Hungerstreik getreten. Unterstützt werden sie von internationalen Institutionen, von katholischen Priestern und vielen Intellektuellen. Peter B. Schumann hat die ganze Geschichte.
Wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, hier einzudringen? Fragt der Rapper Dennis Solis den Polizisten, der nachts plötzlich vor seinem Bett steht. Dieser meint, er dürfe das, denn er befände sich hier in einem Korridor. Der Sänger fordert ihn auf, sofort seine Wohnung zu verlassen. Der Polizist weigert sich und macht Fotos von dem Vorgang. Dennis hat seinerseits bereits das Handy eingeschaltet. Ich erwarte eine Erklärung. Denn ich habe niemanden umgebracht und klaue auch nicht, wie das deine Art ist, du Lump in Uniform. Das geschieht am 7. November. Der Rapper lädt das Video sofort auf seine Facebook-Seite. Einen Tag später veröffentlicht es die im Madrider Exil erscheinende Internetzeitung Diario de Cuba. Noch am selben Tag wird Denis Solis verhaftet und bereits einen Tag später, am 9. November, wegen Beamtenbeleidigung zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht entscheidet in einem Schnellverfahren, dass es in keinem Rechtsstaat gibt, ohne Verhandlung und ausschließlich auf der Grundlage des Polizeiprotokolls. Der Verdacht liegt nahe, dass der absurde nächtliche Auftritt des Polizisten dazu diente, den Rapper zu provozieren, um einen Vorwand für seine Verhaftung zu finden. Denn Denis Solis ist ein entschiedener Gegner der kommunistischen Diktatur in Kuba, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt, und hat sich im Oktober ein Tattoo auf den Bauch ritzen lassen mit der Aufschrift »Veränderung für ein freies Kuba« und auf einem Foto das Schild mit dem Aufruf verbreitet »Volk von Kuba, entscheide deine Zukunft«. Er gehört zu dem Kollektiv Movimiento San Isidro und der Schlag gegen ihn dürfte vor allem auf diese Gruppe von ein paar Dutzend Künstlerinnen und Künstlern zielen. Sie ist die sichtbare Spitze der kulturellen Opposition, die sich ansonsten fast nur noch in den sozialen Netzwerken kritisch äußern kann. Der aktivste von ihnen ist Luis Manuel Otero Alcántara. Er hat immer wieder, wie in dieser Szene, Aktionen und Performances im öffentlichen Raum unternommen und Libertad, Freiheit, in Kuba gefordert. Dafür ist er oft inhaftiert worden, wenn auch meist nur für kurze Zeit. Luis Manuel Otero Alcántara verfügt über ein Haus in San Isidro, dem ärmlichsten und meist von Schwarzen bewohnten Viertel von Alt-Havanna. Er hat es zum Sitz des Movimiento gemacht und am 10. November zum Zentrum des Protestes gegen die staatliche Willkür. Seither blockiert die kubanische Staatssicherheit den Zugang zum Haus und verweigert auch der ausländischen Presse jeglichen Kontakt mit dem Argument, es gäbe einen Ausbruch des Coronavirus. Als die Staatssicherheit auch die Lebensmittelversorgung für die Gruppe kappt, treten am 19. November 9 von ihnen in den Hungerstreik. Luis Manuel Otero Alcántara und der Musiker Michael Castillo lehnen sogar die Aufnahme von Flüssigkeit ab. Jetzt ist Schluss mit den ständigen Misshandlungen, Schluss mit den Verboten, Schluss mit den Verfolgungen, sagt einer der Hungernden in einem Video, das ihre Situation dokumentiert. Dennis kritisiert in seinen Liedern die Diktatur und das ist ein gutes Recht und kein Verbrechen, meint ein anderer. Und ein dritter fügt hinzu, ich habe es einfach satt, wegen meiner Haltung zu leben und zu denken, kriminalisiert zu werden. Während im Ausland ein Sturm des Protestes losbricht, versucht das Regime, die Streikenden zu diskriminieren. Als einer der ersten, Abel Prieto, der ehemalige Schriftsteller, Kulturminister und heutige Präsident von Casa de las Americas, des einst nobelsten Instituts für Kulturaustausch. Er twittert, unsere Feinde maskieren eine verurteilte Randfigur als Künstler und machen ihn zur Weltnachricht. Wie beschämend. Gestern Nacht hat die Staatssicherheit den Sitz des Movimiento gewaltsam geräumt. Angeblich haben die Protestierenden Corona-Verordnungen verletzt. die drakonischen Maßnahmen zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit zeigen, wie gefährdet das Regime seine Macht einschätzt.
Der Kampf um die Meinungsfreiheit in Kuba. Die Kulturnachrichten bei Kultur heute hat Henning Hubert.
Mit dem Humboldt-Forum in Berlin wird es Corona-bedingt nichts mehr in diesem Jahr. Die für den 17. Dezember geplante Eröffnung ist abgesagt. Stattdessen gibt es am Vorabend erste Einblicke in das Gebäude und in die Angebote. Digital, live gestreamt, eben online, teilte Generalintendant Dorgalow mit. Nach großen Bauverzögerungen und Kostensteigerungen auf nun 677 Millionen Euro hätte zumindest der Teil des Humboldt-Forums über die Geschichte des Ortes gezeigt werden sollen. Über das wiederaufgebaute Stadtschloss der Hohenzollern, das zum Teil im Zweiten Weltkrieg und später von den Sprengmeistern der DDR komplett zerstört wurde, damit da zwischenzeitlich der Palast der Republik stehen konnte. Und in unserem analogen Radio geht es weiter mit Online-News. Nicht nur die Theater und Orchester im Deutschen Bühnenverein senden, teilweise per Stream, ein Lebenszeichen mit dem gemeinsamen Aktionstag der Theater und Orchester kommenden Montag. Auch die großen Opernhäuser in Deutschland verlegen wegen Corona immer mehr Premieren ins Internet. So die Lindenoper Mitte Dezember mit einem Lohengrin nur fürs Netz und die Münchner Staatsoper nächsten Mittwoch mit einem neuen Falstaff. Die Kölner Oper sendet Dienstagabend ein Video der Neuproduktion Written on Skin des Zeitgenossen George Benjamin. Intendantin Birgit Meyer kündigt ein Bezahlmodell auf freiwilliger Basis an. Man habe die Auswahl beim Ticketpreis zwischen 0 und 350 Euro. Günter Nagel, geboren 1936 in Dresden, war erst Schüler der Kreuzschule und dann Landschaftsgärtner. Später, als frischgebackener Garten- und Landschaftsarchitekt, hat er kurz vor dem Mauerbau von der Berliner Humboldt-Uni zur TU Berlin rübergemacht. Später wechselte Nagel immer hin und her zwischen seiner Professur in Hannover und Freiraumplanungen. Vom Dachgarten des ICC in Berlin bis zu den Ufern des Mittellandkanals in Hannover hat er Garten- und Landschaftsräume geprägt. Bis 2006 war Günter Nagel außerdem Direktor der Sektion Baukunst an der Akademie der Künste. Die würdigt den jetzt 84-jährig in Hannover Verstorbenen in ihrem Nachruf als einen der wenigen, der beides konnte, einen Garten entwerfen und eine ganze Stadt entwickeln. Immer wieder schielte Günter Nagel rüber zum Kinofilm, eine Wahlverwandtschaft. Nagel war nicht entgangen, dass im Film zwar häufig ein falsches Arkadien gezeigt wird, Jane Austen-Verfilmung lassen grüßen, im Gegensatz dazu aber der aktuelle sozialkritische Film besonders gut in den Satellitenstädten von Paris funktioniert, die grausam zugebaut sind. Das zwischenzeitlich schon aufgegebene Frankfurter Bibelhaus-Erlebnismuseum darf auf ein Fortbestehen hoffen, wenn es ein neues Konzept erarbeitet und Spender findet. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat heute dem Vorschlag der Kirchenleitung mehrheitlich zugestimmt. Demnach gewährt die Kirche einen Zuschuss von jährlich 300.000 Euro ab 2025, wenn die Frankfurter Bibelgesellschaft bis 2024 das verlangte Konzept mit zusätzlichen Finanzquellen vorlegt. Ursprünglich hatte die Kirchenleitung beantragt, den bisherigen Zuschuss in Höhe von jährlich mehr als 600.000 Euro fürs Frankfurter Bibelhaus aus Spargründen bis dahin komplett zu streichen. Der Jahresetat des Bibelhaus-Erlebnismuseums mit vielen archäologischen Exponaten aus Israel liegt aktuell bei rund 1 Million Euro.
Die Kulturnachrichten bei Kultur heute mit Henning Hubert. Vielen Dank. Die Schulden und die Hilfen sind gleich Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Kultur heute hören Sie wie alle Sendungen des Deutschlandfunks auch in der DLF Audiothek oder im Netz unter deutschlandfunk.de. Am Mikrofon bei Kultur heute war heute Jörg Biesler. Vielen Dank für Ihr Ohr.